Ich würde gerne als allererstes nochmal wissen, können Sie erklären, wie es dazu gekommen ist?
Die rumänische Regierung hat Ende Januar beschlossen, eine Art Reform des Strafgesetzbuches zu verabschieden und hat dann in einer Nacht Ende Januar eine Eilverordnung beschlossen, die einige Straftaten, die mit Korruption zu tun haben, unter anderem das Amtsmissbrauch, teilweise entkriminalisierte. Und als Folge dieses Schrittes ist es dann eben zu massiven Protesten gekommen. Da waren Hunderttausende Menschen auf der Straße, die gegen Korruption allgemein und vor allem gegen diese Initiative der Regierung protestiert haben. Die Proteste waren auch teilweise erfolgreich, denn die Regierung hat diese Eilverordnung eine Woche danach zurückgezogen.
Ja, man hat gesehen, es waren wirklich unglaubliche Massen an Menschen auf den Straßen unterwegs. Manche Zeitungen haben gar von den größten Protesten seit 89 gesprochen. Was treibt so viele Menschen auf die Straße, die auch teilweise vorher politisch gar nicht so aktiv waren?
Teilweise waren sie auf jeden Fall aktiv. Also Rumänien hat schon in den letzten Jahren oft Proteste erlebt. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Proteste gegen das Goldbergbauprojekt in Roșiamontana in Siebenbürgen. Die waren auch erfolgreich. Dann gab es auch im Jahr 2015 Proteste gegen das schlechte Management der Brandkatastrophe im Bukarester Club Kollektiv. Also die jetzigen Proteste oder die Proteste im Februar, März haben eine Vorgeschichte. Die rumänische Zivilgesellschaft ist vor allem in Bukarest extrem aktiv. Und auf der anderen Seite hat ja auch das Thema Korruption eine Rolle gespielt, eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle gespielt in den letzten Jahren. Insofern kam das nicht aus dem blauen Himmel sozusagen, sondern es gibt eine gute Erklärung dafür.
Nun ist ja seit Jahren schon eine, man nennt es Sonderabteilung für Bekämpfung der Korruption eingesetzt. Die EU und viele westeuropäische Staaten beurteilen die Arbeit sehr positiv, aber es gab auch Kritik, dass ein bisschen innerhalb der innerparteilichen Streitigkeiten steht. Inwieweit würden Sie sagen, hat das parteipolitische Hintergründe, die Arbeit der Abteilung?
Es ist eine Sonderabteilung der Staatsanwaltschaften. Es gab in der Tat auch sehr häufig in fast allen Berichten der EU-Kommission, die ja die Fortschritte Rumäniens bei der Bekämpfung der Korruption regelmäßig beurteilt. Es gab also Lob für diese Behörde, für die DNA, so heißt sie. Auch viele Rumänen unterstützen laut Umfragen und beurteilen die Arbeit der DNA sehr positiv. Es ist allerdings so, dass es auch Kritik gab. Es gab zunächst Kritik an manchen Methoden der Staatsanwälte, die dort arbeiten. Seit 2007, seit dem EU-Beitritt Rumäniens, wurden die strafgesetzlichen Bestimmungen mehrmals verschärft. Manche Änderungen waren auch umstritten. Und es gibt natürlich auch ein Ressourcenproblem. Die Chefstaatsanwältin Laura Codruța-Kövesi hat auch selbst immer wieder gesagt, dass man irgendwo anfangen muss. Und wenn Korruption dermaßen weit verbreitet ist wie in Rumänien, dann muss man als Staatsanwalt auch irgendwo anfangen. Und das ist natürlich der Grund, warum manche Politiker auch behaupten, dass die Arbeit der DNA teilweise auch politisiert ist, in dem Sinne, dass manche Menschen gegen die Staatsanwälte Ermittlungen aufgenommen haben in den letzten Jahren. Vor allem der Sozialdemokratischen Partei, also der regierenden Sozialdemokratischen Partei, gehören. Es ist allerdings umstritten, inwiefern dort man tatsächlich über eine Politisierung sprechen kann. Aber das Thema ist auf jeden Fall komplex.
Wie nehmen Sie eigentlich die Berichterstattung wahr? Also für uns, wir lesen hier in Deutschland jetzt natürlich immer nur aus dem einen Blickwinkel. Es sind auch immer wieder ähnliche Bilder, große Menschenmassen, die teilweise EU-Fahnen schwenken, die sagen, nein, wir wollen uns zur EU zuwenden und wir wollen unser Land von Korruption reinigen. Ist es so einfach zu sagen? Ist es eine Hinwendung zur EU?
Das würde ich nicht so unterschreiben. Dieses Bild ist ein bisschen vereinfacht. Es spielen mehrere Faktoren hier eine Rolle. Das Thema Korruption an sich in Rumänien, jetzt abgesehen von der Berichterstattung, hat wie gesagt eine wichtige Rolle gespielt, spätestens seit dem EU-Beitritt. In den letzten 10 Jahren wurde Korruption immer wieder zu Thema in praktisch allen politischen Diskursen, im Wahlkampf und so weiter. Das bürgerliche Lager in Rumänien, dem auch der Staatspräsident Klaus Iohannis gehört, hat immer wieder behauptet, dass die Sozialdemokraten, also dass ihre politischen Gegner, irgendwie korrupter sein sollten als sie selbst. Das stimmt nicht oder es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Selbst der Staatspräsident Iohannis ist in eine Immobilienaffäre um ein gefälschtes Testament verwickelt. Gegen ihn können im Moment keine Ermittlungen aufgenommen werden, weil er eben als Präsident eine Sonderimmunität genießt. Auch viele andere Vertreter des bürgerlichen Lagers sind auf jeden Fall genauso korrupt wie ihre sozialdemokratischen Gegner. Insofern lässt es sich nicht behaupten, dass jetzt Korruption ein Monopol der Sozialdemokraten sei. Ebenso wenig ist es wahr, dass die beiden politischen Lager in Rumänien schwarz und weiß in einem moralischen oder juristischen Sinne wären. Es handelt sich natürlich nicht um so etwas wie, ja, hier sind die Bösen und da sind wir, die modernen, europäischen, progressiven, bürgerlichen Menschen. Allerdings wird die Situation oft genauso porträtiert, nicht nur in den internationalen Medien, auch in den rumänischen Medien, denn der Diskurs des bürgerlichen Lagers basiert sehr stark auf diesem Motiv von wir sind Europäer, wir sind nicht korrupt, wir sind ehrlich und so weiter. Das bedeutet aber auf keinen Fall, dass die Sozialdemokraten jetzt gegen Europa wären. Wir haben in Rumänien auf keine Weise so eine Situation wie, sagen wir, in Ungarn oder in Polen, wo es tatsächlich ein Teil des politischen Spektrums europaskeptisch wäre. Die Sozialdemokraten in Rumänien sind es nicht.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Interessanterweise ist ja in Rumänien die Euroskepsis relativ gering. Verglichen zum Beispiel in Ländern wie Ungarn oder auch Polen, wo man sagt, das entwickelt sich gerade in eine eher autokratische Richtung, ist in Rumänien wenig zu finden oder wahrscheinlich gar nicht. Was gibt es da für Gründe?
Zum einen ist es ja so, dass Rumänien vom EU-Beitritt extrem stark profitiert, nicht nur im finanziellen Sinne. Es gibt natürlich also extrem viele Projekte. Öffentliche Projekte werden aus EU-Geldern finanziert. Gleichzeitig profitieren rumänische Bürgerinnen und Bürger von der Freizügigkeit. Bekanntermaßen ist es ja so, dass über 3 Millionen Rumänen im westeuropäischen Ausland, vor allem in Spanien und Italien, arbeiten. Die meisten machen sehr gute Erfahrungen damit. Die Löhne und Gehälter sind natürlich viel höher. Dadurch profitieren sozusagen alle Beteiligten. Es ist auch gut für den rumänischen Haushalt teilweise, denn ohne diese Überweisungen würde die Außenhandelsbilanz in Schwierigkeiten geraten, denn Rumänien exportiert nun mal nicht so viel wie ein Land wie Deutschland. Volkswirtschaftlich gesehen ist Rumänien teilweise auf diese Auslandsüberweisungen immer noch angewiesen. Außerdem gibt es, wie gesagt, historische Gründe dafür. Rumänien war ja vor der Wende, anders als Polen oder Ungarn, nicht so Moskau-treu. Die Art und Weise, wie das staatssozialistische System unter der Diktatur von Nicolae Ceausescu funktioniert hat, war ja auch sehr nationalistisch geprägt und auch sehr isolationistisch. Das hat natürlich Spuren hinterlassen und die meisten Menschen in Rumänien wünschen sich gar nicht, dass das Land sich wieder isoliert, sondern wünschen sich, dass sie gleichberechtigt und europäisch und frei leben. Es gibt also nicht diese Sehnsucht nach Nationalismus oder Sonderwege, sondern im Gegenteil, es gibt bei der überwiegenden Mehrheit der rumänischen Bevölkerung, wir reden über mehr als 80%, eher eine sehr positive Einstellung zur Europäischen Union.
Nun, um nochmal zurückzukommen zu dem Dekret. Nun befürchten ja manche Kritiker, dass jetzt, wo die Proteste quasi zurückgegangen und fast alarmt sind, dass es ja in einem halben Jahr oder so den nächsten Versuch geben wird, doch noch ein ähnliches Dekret durchzudrücken. Ist sowas realistisch?
Das kann man sich vorstellen, aber ich glaube nicht, dass die Regierung noch einmal so einen Schritt riskieren würde, denn dann ist eben wieder mit massiven Protesten zu rechnen.